Ja, ich möchte euch mitnehmen in ein kurzes Bild, was mich schon länger beschäftigt, und das stammt eigentlich aus einem Film, aber ja, vielleicht macht ihr einfach mal die Augen zu und stellt euch das vor, was ich jetzt sage. Also wir sind so kurz vor der Urlaubszeit und ihr stellt euch einfach vor, ihr seid an einem Strand, da gibt es Sommer, da gibt es Sonne, es gibt auch Meer. Und bei dem Meer, da ist so eine ganz kleine Welle. Die hüpft ganz vergnügt so auf dem Meer da drauf rum und freut sich ihres Lebens. Und dann guckt sie ein bisschen rum und sieht da die ganzen anderen Wellen. Und die ganzen anderen Wellen, die gehen da in Richtung Ufer. Und an dem Ufer, da sind ganz viele Steine, da sind Klippen. Und dann wird die kleine Welle ganz schön traurig. Und sie denkt, naja, dort wäre ich irgendwann auch zerschellen. Und dann kommt eine ganz andere Welle und sagt, ne Mensch, warum bist denn du so traurig? Und dann sagt die kleine Welle, naja, ich werde dort zerschellen, wie die ganzen anderen Wellen, dort vorn an dem Felsen. Und da sagt die andere Welle, das ist schon richtig, aber du bist ein Teil des Ozeans und das ist viel mehr wert. Das ist irgendwie ein verrücktes Bild, vielleicht spricht dich das an. Mich spricht das immer wieder an und für mich entwickeln sich da ganz viele Fragen. Zum Beispiel, bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Oder falle ich manchmal so in Selbstmitleid wie die kleine Welle, die da denkt, dass ja, ihr kleines Leben da irgendwo zerschellt? Führe ich das Leben, was mich wirklich erfüllt? Und das ist das, was mich aktuell so ein bisschen beschäftigt, wo ich auch ja, ein bisschen dran arbeiten darf und das ist ganz cool. Und ich will das Bild vielleicht am Ende dann nochmal aufgreifen, vielleicht vergesst ihr das nicht ganz so und will mit euch jetzt so ein bisschen in den Bibeltext gehen, den wir heute bearbeiten. Es geht ja um ein Bild in der Bibel, das nennt sich, also Bilder in der Bibel nennen sich oft Gleichnisse. Gleichnisse hat zum Beispiel Jesus erzählt. Das ist immer so zweideutig gemeint, dass es gibt quasi auf der einen Seite so eine Bildebene, das was man sieht, also zum Beispiel die kleine Welle, und dann gibt es eine Sinnebene, die sich dahinter versteckt. Das wäre bei der Welle dann, so wie es bei mir ist, das Leben und der Wert des Einzelnen vielleicht dahinter. Und warum nimmt Jesus solche Sachen? Ja, einfach, die früher konnten noch gar nicht lesen und hatten ja gar nicht die Möglichkeit, und Jesus hat einfach versucht, denen das so ein bisschen einfach begreiflich zu machen, um was es wirklich geht. Und ja, das macht er auch mit dem einen, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Der Joachim wird es gleich anwerfen und ich lese das nach Gute Nachricht Bibel. Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf das Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Es war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seine Diener zu: Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt einen Ring an seinen Finger und bringt ihm Schuhe. holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und das Tanzen. Er rief einen Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn? Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die Geschichte ist bekannt. Wir haben in der ganzen Geschichte so irgendwie drei Personen, um die es da irgendwie geht. Wir haben zum einen den Vater, der Vater auf der Bildebene, das ist ein Symbol für Gott. Wir haben den verlorenen Sohn, das könnte unter anderem vielleicht ein geflüchteter Christ sein, der es vielleicht satt hatte und einfach weggerannt ist. Oder es könnte auch ein neubekehrter Christ sein. Und dann gibt es noch den Sohn, ja, der irgendwie beim Vater geblieben ist. Ich weiß selber nicht so richtig, wie ich den nennen soll. Vielleicht der ewige Christ, weil er immer da war. Oder vielleicht auch nur der arbeitende Christ oder der harmlose Christ. Und genau um den soll es mir heute mal gehen. Ich denke, die anderen Perspektiven hört man oft oder da verbindet man relativ schnell viel damit. Und ich will heute mal den zu Hause gebliebenen irgendwie etwas beleuchten. Und ich frage dich, was verbindest du mit dem Sohn? Bist du vielleicht dieser Sohn? Und ja, wir haben auch viele Frauen unter uns und das Gleichnis gilt nicht nur für Söhne, sondern das gilt auch für Töchter. Das war halt vielleicht damals so ein bisschen mehr auf Männer geprägt, aber das spielt keine Rolle, denn wir sind im Heute und heute geht es um Söhne und Töchter. Und ich habe so für mich gedacht, was bedeutet das für mich? Wenn ich so für mich das zusammenfasse, dann kann ich definitiv sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe im Haus meines Vaters, ich bin auch einer seiner Arbeiter. Und wenn ich so hier gucke, dann bin ich mir eigentlich fast sicher, dass hier nur Söhne und Töchter im Hause des Vaters sind. Und trotzdem will ich dich fragen, wie sich das für dich anfühlt. Wie siehst du dich selber? Bist du vielleicht nur Kind? Oder bist du Tochter und Sohn? Bist du vielleicht der Arbeiter und nicht mehr? Oder bist du auch der Erlöste? Wir sind im Königreich Gottes und du bist ein Kind Gottes. Das ist ein Grund zu feiern. Aber wir sind manchmal so die Arbeiter und ja, eigentlich ist das bemitleidenswert, weil für uns gibt es eigentlich kein Fest, wenn wir nur Arbeiter sind, sondern wir sind Kinder Gottes und für uns gibt es das Fest genauso wie für den Sohn, der wiedergekommen ist. Und ich merke das so, wenn ich ja mich selber angucke, dann macht mich das selber auch traurig, weil ich bin auch irgendwie ja auf Arbeit mit Gott und doch nicht immer bei Gott. Und Familie, wenn ihr mal so in eure Familie guckt, dann denkt einfach mal drüber nach, Familie ist nicht nur Arbeit. Wenn Gott nur dein Arbeitgeber ist, dann kennst du Gott nicht richtig. Das kann auch den Grund haben, dass du vielleicht irgendwie ein falsches Vaterbild hast. Dein Vaterbild hat vielleicht einen Schaden und ja, vielleicht hast du dir von deinem Vater oder auch von deinen Eltern was gewünscht, was du nie bekommen hast. Ich denke, jedes Kind hat irgendwo Bedürfnisse und ich bin mir definitiv sicher, dass jeder Vater nicht alle Bedürfnisse deckt. Der beste Vater im Leben macht Fehler weil er die Bedürfnisse seiner Kinder nicht alle kennt. Er kennt viele, aber nicht alle. Und das schlauste Kind, aus der Perspektive, wo ich jetzt einfach auch gucke, muss ich auch erkennen, dass ich auch nicht alle Bedürfnisse meines Vaters kenne. Und somit steht Schuld irgendwie der Schuld gegenüber. Als Kind ist man nicht besser, weil man alles auf den Vater schieben kann und als Vater genauso. Und was wir benötigen, ist einfach ja gegenseitige Liebe zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Tochter, zwischen Mutter und Tochter, wie auch immer das bei dir aussieht. Automatisch durch unser geprägtes Bild, was wir haben, haben wir auch die Gedanken an Gott, Gott der Vater. Was dein Vater mit dir gemacht hat, das projizierst du auf Gott. Auch das, was du in der Gesellschaft irgendwo mitbekommen hast, wie Väter sind, dein Umfeld und so weiter, alles das legt sich über dich, legt sich über das Bild, wie du Gott siehst, und das macht was mit dir. Was hat es mit mir gemacht? Ich bin eigentlich für mich ein Rebell geworden. Das klingt irgendwie komisch, vielleicht kann das auch keiner so richtig verstehen, aber es ist wirklich so. Ich lehne mich auf gegen alles Mögliche, ich bin unzufrieden. Ich bin eigentlich genau wie dieser Sohn, weil ich Gott oft nicht verstanden habe. Gott hat es immer gut mit mir gemeint. Er hat es früher gut gemeint mit mir, er meint es jetzt mit mir gut und er wird es auch in Zukunft mit mir gut meinen. Und trotzdem habe ich quasi meine Probleme mit dem Vaterbild. Oft tue ich irgendwelche Sachen, um vielleicht von meinem Vater Lob zu erhalten. Ich tue irgendwas, weil ich vielleicht gesehen werden will von Gott oder von den Menschen. Manchmal erhebe ich mich vielleicht sogar über Menschen, weil ich denke, dass ich irgendwie was Besseres bin. Und manchmal will ich vielleicht auch einfach nur besser dastehen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass das alles keinen Sinn macht. Wenn wir irgendwie ja versuchen, uns ja nach Liebe und Anerkennung auszustrecken, dann gelingt es nicht wirklich. Denn das kann nur Gott geben. Genau, mein Bedürfnis wurde in dem Bereich vielleicht nicht richtig gestillt oder nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich habe es schon erzählt, ich wurde irgendwie zum Rebell. Manchmal bin ich da stolz geworden, habe für mich eine Fassade aufgebaut, ja, wo auch keiner dahinter gucken konnte. Also das sah nach außen immer ganz schön aus. Und innerlich, ja, bin ich ganz anders gewesen. Und oft habe ich mich auch selber nicht wertgeschätzt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das lernen, als Christen mit unserem Papa anders umzugehen. Weil er sieht sowieso, was hinter unserer Fassade ist. Was habe ich in meinem normalen Leben gemacht? Ich habe die Schule abgebrochen, in der Hoffnung, dass meine Eltern irgendwie reagieren. Die haben reagiert, aber aus meiner Sicht vielleicht nicht richtig. Warum? Weil ich ihnen auch nie kommuniziert habe, was ich für richtig und falsch empfinde. Das war zum Beispiel eine Sache, wo ich rebellisch war und es ist nicht richtig geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Dann habe ich irgendwie einen Abschluss gemacht, habe auf eine schöne Reaktion gewartet und so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, ist er halt nicht geworden. Die Reaktion war sicher super, aber das, was ich vielleicht gebraucht hätte, habe ich nicht bekommen. Ich habe mich auch selber kaputt gemacht. Ich habe angefangen zu rauchen und das wurde immer mehr und ich wusste auch, dass das nicht richtig ist. Und ich habe auch von meinen Eltern auf eine Reaktion vielleicht gewartet. Und die kam nicht so, wie ich sie mir gehofft habe. Oder ja. Und ich lade dich ein, einfach wirklich über dein Bild vom Vater mal nachzudenken. Genauso wie ich das für mich machen muss. Wer ist dein leiblicher Vater? Was erwartest du dir von dem? Und wer ist dein göttlicher Vater? Und was hat der für dich? Ich für mich habe entschieden, ja, dass ich kein Rebell mehr sein will. Ich will kein Rebell sein gegen meine Eltern, nicht gegen andere Leute, weder gegen Menschen noch Freunde noch gegen meine Frau. Und ich will auch nicht in Abhängigkeit von anderen Menschen sein, weil meine Abhängigkeit, die liegt nur bei Gott. Und ich will lernen, das ist für mich auch eine Herausforderung, dass ich wirklich das ausdrücke, was ich mir wünsche, weil anders können Leute mir das nicht geben, was ich vielleicht brauche. Und dann bin ich bei dem Text, bin ich noch auf was anderes gestoßen, nämlich, da steht im Vers 12, Da teilte der Vater den Besitz unter den beiden auf. Habt ihr das schon mal so richtig verstanden, was das bedeutet? Das heißt, das war ganz am Anfang, da war der zweite Bruder noch da und da hat der Papa ausgeteilt, halbe halbe. Das heißt, es kann sich eigentlich, der hat gar kein Recht, sich zu beschweren. Der hat genau die gleiche Hälfte gekriegt wie sein Bruder. Der hat sie nicht zu Geld gemacht und der ist nicht losgezogen damit. Aber in dem Bild hier, Gott hat ihm genau das gegeben, was er auch dem Bruder gegeben hat. Und das ist auch manchmal dieser falsche Verstand von Gott. Ich lade euch ein, wirklich Gott richtig kennenzulernen und das auch festzumachen. Und es ist auch was mit mir arbeitet. Also ich habe irgendwie auch so, das Thema Gerechtigkeit ist irgendwie bei mir auch so ein bisschen komisch angelegt. Und ich habe überlegt, wenn die Geschichte mich betreffen würde, dann hätte ich wahrscheinlich den Papa oder Gott wirklich auch gefragt, na warum bezahlst du dem denn nicht nur ein Drittel aus? Der geht ja eh weg und verprasst es und gibst mir zwei Drittel. Das wäre doch auch ganz, ganz nett. Und Gott macht es nicht, weil Gott jedes Kind gleich liebt. Die Geschichte geht weiter, der verlorene Sohn, der erlebt da viel und kommt zurück und dann gibt es ein Fest für ihn. Und das Fest ist im vollen Gange, die ganzen Sachen ringsrum, die hören wir vielleicht irgendwann anders nochmal. Und zumindest kommt dann der vermeintlich vernünftige Sohn vom Feld wieder und alle seine Illusionen sind irgendwie zerstört. Und er setzt sich auch nicht mit den Problemen so richtig auseinander. Er ruft quasi erstmal den Knecht, anstelle dass er den Vater ruft und sagt, Knecht, was ist denn hier los? Und dann erzählt der Knecht ihm das und er wird zornig. Was könnte er eigentlich machen? Er könnte sich freuen, dass sein Bruder wiedergekommen ist. Und danach entscheidet er sich, nicht hineinzugehen und mitzufeiern. Eigentlich ist er stinkesauer. Und ich entdecke mich da in allem eigentlich wieder. Und was macht der Vater, was macht Gott? Der merkt das drin schon. Das heißt, egal was du für Gefühle hast, Gott kennt die. Du kannst Gott nicht verarschen. Du kannst es probieren. Das gelingt auch bei der ersten, zweiten und dritten Frage, aber Gott sieht es trotzdem. Ich lade dich ein, einfach dein Vaterbild zu verändern. Wenn du Sohn bist und du hast vielleicht ein verschobenes Vaterbild, dann lade ich dich ein, deinem leiblichen Vater zu vergeben, dass er vielleicht nicht alle deine Bedürfnisse gesehen hat, dass er sie vielleicht nicht gestillt hat, so wie du es wolltest. Wenn du hier bist und du bist vielleicht in der Vaterfigur, dann lade ich dich ein, auch deinen Kindern zu vergeben oder deinem Sohn zu vergeben, dass du vielleicht nicht alle Bedürfnisse getroffen hast. Vielleicht steht dein Sohn noch draußen und traut sich nicht rein. Und was mir noch so gekommen ist, wenn du Vater bist, dann vergiss auch nicht, dass du trotzdem auch nur Sohn bist. Auch du hast einen Vater, dem du vielleicht vergeben solltest oder der dir vergeben sollte. Ich komme nochmal zurück zu dem Text. Der Vater hat am Anfang den Besitz aufgeteilt. Beide haben gleich viel bekommen. Und wir Menschen scheitern oft an dem Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und warum? Weil wir Jesus am Kreuz nicht richtig vertrauen. Er wurde ungerechterweise ans Kreuz geschlagen. Wäre es nicht gerechter gewesen, wenn du für deine Schuld selber ans Kreuz gegangen wärst? Das wäre gerecht. Aber Jesus hat es auf sich genommen. Und ich wünsche mir, dass wir Christen, also einschließlich mir selber, dass wir anfangen, nicht mehr so typisch deutsch zu denken, dass wir nicht mehr nur mit dem Kopf denken, sondern dass wir anfangen, wie Jesus zu denken, dass wir anfangen, unser Herz wirklich Gott hinzugeben und Gott an unserem Herzen arbeiten zu lassen, nicht nur in unserem Kopf. Gott gab seinen Sohn aus Gnade für dich und für mich. Und du entscheidest darüber, was Gottes Gnade mit dir macht. Du hast im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst billige Gnade oder du nimmst teure Gnade. Billige Gnade ist das, was ich vielleicht jahrelang gemacht habe, weil es keine Auswirkungen hatte. Ich konnte ein paar Bibelstellen, ich konnte die sogar ein bisschen rumwerfen und das klingt ganz lustig, aber es hat eben nichts bewirkt. Teure Gnade bedeutet, das Wissen auch in die Tat umzusetzen. Der Glaube ist nicht nur Theorie und spielt sich nicht nur in meinem Kopf ab, sondern es entsteht Nachfolge daraus. Teure Gnade, ich habe das nochmal anders definiert auch. Teuer bedeutet, ich gebe mein altes Leben auf. Ich gebe das auf, was ich bin. Ich gebe den Rebellen auf. Ich gebe meine Wünsche und meine Sorgen auf. Weil Gnade in dem Sinne dann nämlich bedeutet, dass ich von Jesus ein neues Leben bekomme. Und das klingt immer ganz schön und wir versuchen das für uns anzunehmen, aber es reicht nicht. Irgendwie, Jesus will wirklich einen neuen Menschen aus uns machen und wir dürfen das Alte weglegen. Du darfst zu Jesus kommen mit deiner Stärke und mit deiner Schwäche, mit deiner Vollkommenheit und trotzdem auch mit deiner Schwäche. Weil Jesus ist ans Kreuz gegangen, ohne dass es irgendeine Gegenleistung gab. Du bist Sohn oder Tochter von Gott, weil du nichts zu bringen hast. Nicht, weil du irgendwie toll bist. Nachfolge hat eine Auswirkung. Nachfolge hat eine Auswirkung auf unser Reden, auf unser Denken und auf unser Handeln. Ich lade dich ein, wirklich da tief drüber nachzudenken, weil das ist das, was dich verändern kann, was mich verändern kann. Ich will das bei mir sehen und ich würde mich freuen, das bei euch zu sehen. Weil es geht weder um den Bruder, es geht weder um mich selber, sondern es geht nur um den Vater. Egal, was wir darüber denken. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Das Leben ist manchmal so wie so ein Ringkampf. Wir haben so die rote Ecke und die blaue Ecke. Und fang einfach an, sich zu entscheiden. Das tut manchmal weh und daraus folgen vielleicht auch Sachen, die noch viel mehr wehtun. Aber dann sind die am Kreuz und dann sind die weg. Und das letzte Lied, was wir eigentlich noch gar nicht so richtig kannten, das sagt so, es ist eine Entscheidung. Egal was passiert, ich entscheide mich dafür. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ins Reine kommen. Dass wir irgendwie all unseren Stolz, all unsere Eitelkeit und oft auch unsere Hartherzigkeit, die wir selber irgendwo haben, dass wir die loslassen können, dass wir die ans Kreuz schaffen können und dass die weg ist. Dass wir die nicht rumtragen müssen, weil das bringt nichts. Raus aus Egoismus, rein ins Reich Gottes. Ich bin schon beim Schluss und ich will nochmal zurückkommen auf die Geschichte mit der Welle. Du entscheidest, welche Welle du bist. Bist du die kleine Welle, die so freudig rumspringt und vielleicht auch nur kurzfristig guckt? Oder bist du vielleicht die depressive Welle, die sagt, ich werde sowieso hier vorne gegen den Stein klatschen? Oder entscheidest du dich für das Große und Ganze? Du entscheidest, welcher Mensch du sein möchtest. Genau. Ich habe immer noch so ganz kurz, immer mal noch einen Gedanken, den will ich nicht lang ausführen, aber ich will einfach das trotzdem fragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei ein oder zwei Leuten das Thema Taufe irgendwie nochmal so vielleicht dran ist. Ich lade euch ein, einfach vielleicht irgendwann heute im Laufe des Tages nochmal auf mich zuzukommen und darüber einfach nochmal zu sprechen. Genau. Amen.